Nee, das Lustige ist, ich habe ja irgendwie mein Passwort geändert bei Evernote wegen Heartbleed. Aber das interessiert Evernote gar nicht. Also, obwohl ich mein Passwort geändert habe, musste ich mich auf keinem meiner Devices irgendwie neu anmelden.
Hast du das gleich mit abgespeichert, dass du dich angemeldet hast?
Also, ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt irgendwie auf meinem hier, dem MacBook, dann das geändert, so, Passwort geändert. Und eigentlich müsste es ja dann auf dem Handy und auf dem Tablet, müsste ich ja dann mal gefragt werden, wie denn das neue Passwort heißt, aber es passiert halt einfach nicht. Von daher weiß ich ungefähr, wie viel ich vom Passwort von Evernote zu halten habe, denn es scheint Evernote einfach überhaupt nicht zu interessieren, welches Passwort ich da verwende.
Officer Olsen.
Yeah, righto. Well, so I'm tending bar down there at Eklund and Sweden's last Tuesday, and this little guy's drinking, and he says, so where can a guy find some action? I'm going crazy out there at the lake. And I says, what kind of action? And he says, woman action. What do I look like? And I says, well, what do I look like? I don't arrange that kind of thing. And he says, but I'm going crazy out there at the lake. And I says, yeah, but this ain't that kind of place.
Uh-huh.
He says, oh, so I get it. So you think I'm some kind of jerk for asking, only you don't use the word jerk.
I understand.
And he calls me a jerk, says, last guy thought he's a jerk is dead now. So I don't say nothing. He says, what do you think about that? And I says, well, that don't sound like too good a deal for him then.
You got that right.
Yeah, he says, yeah, that guy's dead, and I don't mean of old age. And then he says, geez, I'm going crazy out there at the lake.
White Bear Lake?
Yeah, well, at Eklund and Sweden, that's closer to Moose Lake, so I made that assumption.
Oh, sure.
Anyway, he's drinking at the bar, so I don't think a whole great deal of it. But then Mrs. Mora, she heard about the homicides down here and thought I should call it in, so I called it in. End of story.
Well, what does this guy look like, anyways?
Oh, he's a little guy, kind of funny looking.
Uh-huh. In what way?
Oh, just in a general kind of way.
Okay. Well, thanks a bunch, Mr. Mora. You're right. It's probably nothing. But thanks for calling her in.
Sure.
Hallo Paula!
Hallo Daniel!
Herzlich willkommen zum Spätfilm, zu unserem großen, fantastischen Geburtstagsspecial. Denn...
Ach, das Jubiläumsspecial.
Genau, wir haben, also ich meine, die nächste Folge ist auch schon wieder ein Jubiläum, das ist nämlich dann Folge 20. Aber jetzt in Folge 19 haben wir auch schon wieder ein Jubiläum, denn uns gibt es jetzt seit einem Jahr. Das heißt, wir können jetzt langsam laufen.
Ja.
Sprechen noch nicht, aber genau. Langsam laufen.
Genau, sprechen leider noch nicht.
Das merkt man auch regelmäßig in jeder einzelnen Folge wieder.
Also mir kommt es schon viel länger vor, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja schon 19 Folgen, also mehr als einen im Monat gemacht haben. Das sind ja ungefähr anderthalb pro Monat.
Ja, Hammer. Meinst du, das können wir noch steigern?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich so an mir runtergucke, glaube ich, dass es in den nächsten paar Monaten eher schwierig werden
könnte.
Oha, jetzt könnte.
Hast du ja voll krass gespoilert, was hier ansteht. Welchen Film haben wir denn geguckt?
Fargo, Blutiger Schnee zu Deutsch.
Ja, geil. Und wie fandst du den?
Sehr gut. Den hatte ich dir ja auch empfohlen. Oder das war meine Wahl für den Spätfilm.
Du hast den auch schon mal gesehen, im Gegensatz zu mir. Ich habe den zum ersten Mal gesehen.
Zu frühen Studentenzeiten habe ich den gesehen.
Frühen Studentenzeiten. Ja, der stammt ja auch schon aus dem Jahr 1996, nicht?
Und ja, da habe ich zwar noch nicht studiert,
aber... Nee, konntest du ihn auch schon dann in deinem Studium der Nullerjahre durchaus gucken.
Genau.
Wer sind denn die Regisseure? Und da spreche ich schon Plural wohl bei. Ich glaube, nur einer von denen hat Regie geführt, aber zusammen haben sie Drehbuch geschrieben und das ganze Ding produziert.
Ja, es waren Joel und Ethan Coen.
Die Coen Brothers.
Jawohl.
Und ich habe gehört, man munkelt es in dunklen Ecken des Internets irgendwo tief im Tor-Netzwerk, dass du uns was über die Coen Brothers erzählen kannst.
Jetzt schon.
Ja, ich meine, jetzt sind wir ja gerade da, die haben ja immerhin
den Film gemacht. Ja gut, okay. Wie man vielleicht hört, habe ich mir Notizen gemacht. Notizen, ja. Sie sind leider unstrukturiert und auch etwas spärlich, aber ich hatte ja auch nur 10 Minuten Zeit. Ja. Ethan und Joel Cohen stammen aus Minneapolis in Minnesota.
Oh, wo spielt denn Fargo?
Ja, Fargo spielt in Minneapolis in Minnesota.
Ja, nicht in Minneapolis, aber in Minnesota.
Minnesota.
Spielt ja hauptsächlich, also er spielt ja eigentlich fast nicht in Fargo.
Ja.
Da findet nur das erste Treffen zwischen den Entführern und Jerry statt. Sondern hauptsächlich spielt er in einem Ort namens Brain Nerd.
Genau. Aber die sind auch irgendjemand fährt zwischendurch auch nach Minneapolis.
Das kann gut sein.
Das weiß ich, dass das noch drin vorkommt. Das wird Marge sein.
Marge fährt ja ziemlich viel rum in ihren
bei ihren Ermittlungen.
Genau, das Wort fehlt mir gerade. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, das ist gar nicht schlimm, weil das ist eine super Überleitung. Marge ist eine Figur aus dem Film Fargo und wird gespielt von Frances McDormand. Mhm. Und mit ihr ist auch Joel verheiratet.
Das ist ja Hammer.
Süß, ne?
Letztlich, ja. Aber Joel ist jetzt nicht der Typ, der da immer neben ihr im Bett liegt oder ihr Eier kocht.
Der spielt nicht mit. Nee. Also die Coen Brothers, die machen sehr viel selber. Mhm. Unter anderem schneiden sie auch die Filme mit. Dadurch kam vielleicht auch die Liaison oder die Hochzeit zwischen Ethan und einer Cutterin zustande. Aha. Das Lustige ist, dass die beiden immer unter einem Pseudonym schneiden und da nennen die sich dann, wo habe ich das denn? Roderick Janes. Also ich habe da so schon ein bisschen rumprobiert, ob ich deren die Buchstaben aus ihren Namen in diesem Roderick Janes wiederfinde oder ob Roderick James vielleicht irgendein anderer berühmter Mensch ist, aber
kein Anagramm,
nicht. Ja, das wird zwar kein Zufall sein, aber ich weiß nicht, wie die auf diesen Namen kommen. Ja, aber ansonsten schreiben sie gemeinsam die Drehbücher zu ihren Filmen, führen gemeinsam Regie. Mhm. Gut, in dem Fall hast du gerade gemeint, nicht unbedingt.
Nee, also bei diesmal haben sie zusammen das Drehbuch geschrieben und dann hat, ich meine, Joel Regie geführt und Ethan hat das Ganze produziert.
Ah ja. Aber, genau, das machen sie nämlich auch noch mitproduzieren. Mhm. Also sie machen beide sehr viel zusammen und halt jeweils auch sehr viel immer an ihren Filmen. Ja, und sie haben eben schon viele Filme gedreht, viele Auszeichnungen bekommen, für viele Auszeichnungen sind sie nominiert worden. Das würde ich jetzt nicht alles erzählen. Das kann man ja in der Wikipedia nachlesen. Das ist alles aufgelistet.
Ja.
Lieber noch ein bisschen was Biografisches.
Ja, hau rein.
Und zwar hat Joel, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher von beiden der Ältere ist. Also die sind beide in den 50er Jahren geboren. Einer 54 und einer 57 oder so. Weiß nicht mehr genau. Mhm.
Die sind schon so alt, ich dachte, die wären junge.
Die sehen ziemlich jung aus, ne? Ja. Aber gut, wer weiß, von wann das Foto ist, was ich da gesehen habe.
Ja, aber man sieht die ja hin und wieder.
Also die sind so alt wie mein Vater.
Die sehen jünger aus als dein Vater, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Als mein Vater, aber vielleicht konnten die sich ja auch ein Toupet leisten. Wie auch immer.
Oh mein Gott.
Der Joel jedenfalls, der hat in New York an der Universität studiert. Und sein Studium, es steht leider nicht im Wikipedia-Artikel, der mir zur Verfügung stand, drin, was er eigentlich studiert hat. Aber es muss irgendwas mit Film zu tun gehabt haben, denn seine weil zum Abschluss hat er halt einen Film gedreht.
Ja, dann hat er wahrscheinlich Film studiert.
Ja, oder Filmproduktion, was auch immer. Oh. Das könnte er auch. Ja. Ethan.
Medienkunst oder so. Ja. Eine Reihe artverwandter Studiengänge.
Ja. Ethan wiederum hat bis nach Princeton gewagt und geschafft. Dort hat er Philosophie studiert. Und seine Abschlussarbeit lautet im Deutschen: 2 Ansichten über Wittgensteins philosophisches Spätwerk.
Das ist ja geil.
Das finde ich total interessant.
Was sind die 2 Ansichten? Weißt du das auch?
Das weiß ich nicht, weil ich habe die Arbeit nicht durchgelesen. Ich kenne auch.
Ist die online verfügbar? Weißt du das?
Das weiß ich auch nicht, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Zeit gehabt. Ich weiß halt auch nicht, was jetzt Wittgensteins philosophisches Spätwerk ist. Vielleicht weißt du das ja.
Ja, das ist, man unterscheidet zwischen dem Frühwerk, das ist halt der Traktatus, und Tagebücher werden dann noch teilweise zugezählt, in dem Wittgenstein ein sehr strenger Logiker ist und so die Philosophie der idealen Sprache verfolgt, und dann im Spätwerk Wittgenstein, also dann, oder man muss ja sagen dazu, dass Wittgenstein ja im Tractatus Logico Philosophicus behauptet, er habe jetzt sämtliche philosophischen Probleme gelöst. Und
schön, wenn man das von sich sagen kann.
Ja, nicht wahr? Und dann wolle er jetzt aufhören mit Philosophie und hat das dann halt auch konsequent gemacht und wurde Grundschullehrer. Und dann irgendwann aber im Laufe der Jahre hat er das
Grundschullehrer.
Ja.
Der durchgeknallte Typ.
Ja, das muss auch nicht so erfolgreich gewesen sein. Nee, jedenfalls hat er dann irgendwann gemerkt, dass es da doch noch ein paar Probleme gibt, und hat sich dann der Philosophie der normalen Sprache zugewendet, und dann so das zweite Hauptwerk von ihm, die philosophischen Untersuchungen, mit denen ich mich ja auch sehr auseinandergesetzt habe, das ist dann so das zentrale Werk in Wittgensteins Spätwerk.
Und wie kann er das rechtfertigen, nach der Prämisse des ersten Teils, also des Tractatus Logico, was? Wie
Tractatus Logico Philosophicus.
Ah, Logico Philosophicus.
Das kann er so rechtfertigen, indem der Tractatus Logico Philosophicus sich nur mit dem formal-logischen Aspekt der Sprache auseinandersetzt, während der späte Wittgenstein halt feststellt, dass die normale Sprache, die wir tagtäglich sprechen, halt nicht rein logisch ist, sondern dass da vor allen Dingen eine große pragmatische Ebene gibt, also eine Handlungsebene, wo wir mit Sprache handeln, Handlungen vollziehen, und die werden dann hauptsächlich untersucht im Spätwerk.
Also ich finde es deshalb so interessant, weil man ja davon ausgehen kann, dass jeder irgendwie Schaffende sein gesamtes Wissen oder eben sein Wissen in seine Kreationen einbringt, ja. Und mit diesem Hintergrund, dass Ethan sich zumindest 20 oder 30 Jahre, bevor er Fargo gemacht hat, sich mit Wittgenstein auseinandergesetzt hat, ist vielleicht auch mal ganz interessant im Hinterkopf zu behalten. Vielleicht hilft uns das ja bei der Interpretation weiter.
Ja, ich weiß
also,
aber nicht.
Also
ich
meine, ich behandle mir nichts ins Auge gesprungen, aber.
Aber zum Beispiel, ich befasse mich ja auch mit ganz unterschiedlichen, verschiedenen Bereichen. So hier halt mit Filmen, dann halt auf dem Perspektive-Blog mit Philosophie viel. Oder auch halt auf dem Blackbox-Blog mit E-Books so. Und das sind ja auch komplett unterschiedliche Bereiche, und bringen da ja auch nicht immer irgendwas ein. Klar ist das jetzt irgendwie nochmal ein ganz anderes Niveau, und der ist irgendwie ein viel größerer Künstler. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt da unbedingt eine philosophische Ebene drin haben muss. Aber ich finde es auf alle Fälle spannend, dass er da sich mit auseinandergesetzt hat, und kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie mal ein Easter Egg irgendwie drin steckt.
Ja, alles das, was du mal gelernt hast und womit du dich mal irgendwie auseinandergesetzt hast, bildet ja dein Bewusstsein. Und aus deinem Bewusstsein heraus kannst du ja auch nur irgendwie was produzieren.
Ja, das stimmt.
Insofern wird es schon irgendwie drinstecken, aber vielleicht halt nicht bewusst, sondern nur unbewusst.
Okay,
ich verstehe. Also ich sag ja auch nicht, dass da irgendwas Philosophisches drin ist, aber man kann ja den Blick dafür schärfen. Ja, das war auch alles, was ich zu den Brüdern sagen.
Du hast jetzt gesagt, du willst gar nichts zu den Filmen sagen, aber du kannst ja schon mal irgendwie so 2, 3 Filme vielleicht aufzählen.
Das müsstest du jetzt machen. Das habe ich noch aufgeschlagen.
Nee, aber was ist denn so der größte Hit von ihnen gewesen? Das kannst du uns doch wenigstens sagen.
Fargo.
Nee, Fargo war nach einer langen Durststrecke so ihr größter Kritikerfolg.
Das war ein Scherz von mir. Der größte Hit ist der The Big Lebowski.
Ja, denke ich auch.
The Dude.
Also, das ist zumindest ein Kultfilm geworden, und großen Erfolg hatten sie dann jetzt auch noch mit No Country for Old Men.
Oh Brother, Where Are Thou?
Ja, genau.
Also
zumindest habe ich den gesehen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der war, aber ich fand den ziemlich witzig. Und was hatten sie? Sie hatten jetzt in jüngerer Zeit doch so
zwei, True drei Grit Filme, ne? Hatten wir noch.
Genau,
gesehen True auch. Grit. Burning After Reading. Genau, Burn After Burn Reading. Burn
After Reading, genau. Das sind so die Filme jetzt der 2000er Jahre. Da kommen sicherlich noch der ein oder andere dazu.
Also du kannst die ja gerne mal.
Aber durchaus erfolgreich waren. Und auch bekannt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele insgesamt sie gemacht haben.
Viel.
Ja, sicherlich. wie dem auch sei, hier. Zurück zu Fargo, den Film, den wir besprechen. Ich sagte schon, aus dem Jahr 96. Der Film ist im Genre angesiedelt, irgendwo zwischen einem Krimi, einem ganz klassischen, und einer schwarzen Komödie. Mhm. Gelegentlich habe ich sogar gelesen, es handele sich um einen Film noir. Das habe ich aber jetzt nachgedacht. Mhm. Nachgedenkt habe ich das. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Was zeichnet denn einen Film noir aus?
Ein Film noir zeichnet sich beispielsweise durch einen Anti-Helden aus. Und wenn wir jetzt mal, also da müssen wir später eh nochmal drauf eingehen. Die Protagonistenrollen sind sehr kompliziert in Fargo. Mhm. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Marge unser Protagonist ist oder unsere Protagonistin, genau, unsere Heldin, dann ist sie halt überhaupt kein Anti-Held, sondern sie ist ja rechtschaffen, wie sie im Buche steht. Ja. So. Dann typisch für den Film noir ist zum Beispiel auch Voice-Over haben wir nicht. Typisch ist eine zynische Weltsicht, ein pessimistisches Bild auf die Welt.
Das könnte man ja noch schon noch sehen. Ja.
Das, genau, das könnte man noch. Dunkle Bilder und hell-dunkel Kontraste fand, also
das ist eher doch, das schon auch, ja. Ja, durch den Schnee vor allem und dann spielt es ja oft in der Nacht und
okay, und spitze Kamerawinkel.
Das kann ich nicht beurteilen.
Wären jetzt oder halt, oder zumindest ungewöhnliche Kamerawinkel, Weitwinkel, auch Aufsichten hatten wir oft, das habe ich gemerkt. So. Also, ja. Ist ja irgendwie ein zentraler Handlungsort, sind ja immer Parkplätze, da kriegen wir immer so eine Vogelperspektive vom Parkplatz auch gezeigt. Das stimmt schon so, aber. Insgesamt würde ich eher nicht sagen, dass das ein Film noir ist.
Also so, was doch teilweise Film, schon, aber
bei Film, den wir gesehen haben, der ein klassischer Film, oder nicht klassischer, ein Neo-Noir ist, aber der ziemlich alle Elemente eines Film Noirs hatte, war Blade Runner halt. Da haben wir den einsamen Wolf von der halt die Gangsterjagd in einer total düsteren Atmosphäre, alles das super zynisch. Da hinten kommt noch dazu so eine Femme Fatale irgendwie. Okay, da haben wir uns damals auch gestritten, ob sie jetzt eine Femme Fatale ist, aber das kommt halt irgendwie so eine Art Liebesaffäre, ist auch sehr klassisch für einen Film noir. Und das sind so, also da finde ich, passt Fargo nicht so super rein.
Ja, also teilweise, ne? Also ich würde es jetzt auch auf keinen Fall allein Film noir nennen. Unter diesen Gründen. Also, als du gerade sagtest, der einsame Wolf, der Protagonist ist der einsame Wolf, das passt bei Fargo insofern, als Marge die einzige mit Intelligenz beschlagene ist in dieser ganzen, in diesem Handlungsstrang. Also, sie ist ja auch in den Dialogen mit eher unwichtigeren Personen, dass da überall dieses Kleinbürgerliche dargestellt wird und die Leute wirklich unheimlich dämlich auch sind. Also schon schon dieser Partnerpolizist von Marge, also der eigentlich immer nur dumm da steht und ihr Recht gibt, der dass ihr quasi allein unter Dummen, könnte man auch als einsamen Wolf bezeichnen. Aber ich habe mir jetzt über das Genre auch nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass es eine Komödie ist. Also es ist halt teilweise eine schon... Eine
schwarze Komödie. Ja. Aber die Coen Brothers selbst haben es immer abgelehnt, haben gesagt, es ist keine Komödie. Die fanden das nicht gut. Also beziehungsweise die geben, sind wohl auch ziemlich ambivalent in ihren Interviews und sie sagen, an einer Stelle so, es wäre ihr realistischster Film, also müsste es wohl eine Komödie sein. Aber in anderen Interviews haben die halt das abgelehnt, dass es eine Komödie ist. Ne? Das ist also halt immer kontrastiert durch diese krasse Gewalt. So.
Ja. Und da kann man dann vielleicht mal so einen Übersprung lachen. Kann man dann mal hören. Aber wirklich witzig ist es nicht.
Naja, es ist halt schon also so grotesk witzig. Ja. Also wie, ich meine, es ist halt super eklig, aber wie dann in dieser berühmten, achso, Entschuldigung, übrigens, wir spoilern hier gnadenlos, wir nehmen jetzt alles auseinander und lassen kein noch so kleines Detail ungespoilert. In der Schlussszene, also im Showdown, also es ist halt eklig mit dem Fuß so, aber es ist halt schon auch irgendwie grotesk witzig, wie er da steht und dann dieser Fuß nicht durch den Häcksler will und er dann irgendwie da blöd mit dem Holzklotz versucht. Und die Dialoge sind ja auch gnadenlos witzig. Also jetzt das, was ich hier vorgeschnitten haben werde, diese Zeugenbefragung mit dem Typ, der da Schnee schippt.
Ja, gut.
Da haben wir uns ja auch echt amüsiert. Also.
Ja, grotesk unterschreibe ich auch bei der, aber mehr auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das nennen würde, aber da bin ich auch viel zu wenig bewandert in so Kategorisierung von Filmen. Ich weiß nur, dass die Coen Brothers mit dem Film Noir auch in Berührung geraten sind, weil einer ihrer ersten oder Erfolge.
Das Debüt ist das so Film Noir. Blood Simple.
Ja.
Wird als Neo-Noir auf jeden Fall.
Neo-Noir.
Ja, also die klassische Film-Noir ist halt so aus den 40ern, 50ern und wenn später ein Film-Noir gemacht wurde, dann sagt man dazu auch Neo-Noir. Mhm. Okay. Speziell nach Blade Runner in den 80ern hat das Genre halt so einen neuen Aufschwung erlebt. Aber man kann auch durchaus den einen oder anderen Hitchcock zum Beispiel, könnte man vielleicht als Film-Noir
ist nicht bezeichnen. Edgar Wallace irgendwie so ein Klassiker für Film Noir oder ist es eher der Hintertreppenroman?
Das weiß ich nicht. Ich habe aber auch mich viel zu wenig mit Edgar Wallace auseinandergesetzt.
Ja, na gut. Vielleicht machen wir doch erst nochmal unsere Zusammenfassung.
Genau.
Die da heißt der Film in fünf Sätzen. Bevor wir irgendwie alles durcheinander verraten.
Ja.
Und doch wenigstens irgendwie.
Dann hau mal
strukturiert.
Rein. Ich spring dann wieder wie gewöhnlich rein.
Ja. Ich habe jedes Mal, wenn ich das so.
Was soll ich anfangen?
Echt, komm. Ja, das wäre gut.
Mhm. Okay. Wir befinden uns in Minnesota mitten im Winter. Steigt gleich damit ein, dass wir ein Schneetreiben sehen auf offener Straße und dann einen Wagen, der einen anderen abschleppt oder im Schlepptau hat. Und der Fahrer dieses Wagens ist Jerry, der Mann, der uns zunächst als Protagonist vorgestellt wird, auf dem Weg nach Fargo, wo er sich mit zwei düsteren Spießgesellen trifft, denen er den Auftrag gibt, seine Frau zu entführen. Und Karl, der gesprächigere der beiden Spießgesellen, fragt dann auch gleich stellvertretend für uns Zuschauer, warum er denn seine eigene Frau entführen lassen will. Und wir erfahren, dass der arme Jerry einen reichen Schwiegervater hat, der aber nichts von seiner Kohle rausrücken will. Und den will er um 80.000 Pfund, Dollar erleichtern, von denen 40.000 die Gangster kriegen sollen und 40.000 er.
Genau, es soll eine möglichst gewaltfreie Entführung sein.
Das Ganze geht aber katastrophal schief.
Ja, nochmal, Entschuldigung, nochmal ein bisschen zurückspulen. Er kommt zu spät, er kommt eine Stunde zu spät zu dem Treffen.
Ja, beziehungsweise er meint, es wäre um 9:30 und sie meinten, es wäre um 7:30. Das gibt gleich ein Missverständnis. Genau.
Also darüber. Jerry arbeitet, der ist irgendwie erster Verkaufsleiter oder so von so einem Autohaus.
Genau.
Und in der dazugehörigen Werkstatt arbeitet Chap.
Ja, sowas, keine Ahnung.
So ein Indianer-Typ, ja. Der hat schon mal im Knast gesessen hat. Das ist der Mittelsmann. Über diesen Mitarbeiter hat Jerry eben Kontakt zu den beiden Gangstern bekommen und dieser Chap hat eben auch den Termin ausgemacht. So, dadurch konnte überhaupt ein Missverständnis entstehen.
Die streiten sich aber auch gleich weiter darüber, wann bezahlt werden soll. Die Jungs wollen nämlich das Geld im Voraus und Jerry meint, nein, das war so nicht abgesprochen.
Im Voraus gibt es den Wagen.
Genau, und das Geld gibt es erst im Nachhinein.
Wie ein Chevy oder so.
Oh, das Automarken brauchst du mich jetzt nicht fragen.
Dunkelrotes, rotbraunes Auto.
Ja, irgendwie so. Es wird zwar dauernd gesagt, weil Marge das Auto dann ja sucht, so, aber.
Ja. Wie auch immer. Alles geht gründlich schief. Genau. Denn. Ja? Ja?
Du.
Ja, du, genau, du hattest an mich abgegeben, aber ich muss nicht, ne?
Doch,
du kannst ja auch wieder zurückgeben.
Komm, mach schnell.
Denn, ich weiß gar nicht, was war denn das erste? Einmal.
Die sind erstmal total dilettantisch in der Entführungs.
Ich dachte, dass Jerry schon vorher aber den Auftrag zurücknehmen möchte. War das nicht so?
Ja, genau. Also, es kommt so, genau. Jerry hat, es gibt so einen Side-Blot.
Warte, ich mach's nochmal rund, genau. Also, was ganz wichtig ist für die Handlung, ist, dass der Schwiegervater,
Jerry
abhängig ist von diesem Schwiegervater. Also das Autohaus gehört dem Schwiegervater. Der alles, was Jerry gehört, hat er von dem Schwiegervater bekommen.
Mhm.
Ja. Und das spiegelt sich eben auch in der Beziehung wieder. Also der Schwiegervater, der hält einfach mal nichts von seinem Schwiegersohn. Der hält ihn für einen Versager, gibt ihm deswegen auch kein Geld.
Mhm.
Und Jerry hat die ganze Zeit schon eine ganz tolle Geschäftsidee, wofür er eben eine Investition tätigen muss, die er eben wieder von seinem Schwiegervater erhalten wollte. Der hat bisher immer blockiert gehabt, aber genau in dem Moment, in dem Jerry diese Entführung da anberaumt hat, entscheidet sich sein Schwiegervater um und lädt ihn ein, dass sie sich nochmal darüber unterhalten, er sei bereit, das Geld vorzuschießen.
Nee, so weit sagt er noch gar nicht, glaube ich.
Doch, das war schon so, ja, ich glaube, deswegen freut er sich ja so.
Ja, aber es gibt ja diese, also es ist nur darum, dass er halt, ich glaube, es geht einfach nur, dass er oder sein Geschäftspartner, der Jerry anrufen und sagen, sie hätten es erst angeguckt und es klingt doch total interessant, im Gegensatz zu ihrem ersten Verdacht. Und dann ist Jerry schon total aus dem Häuschen und will die Entführung absagen.
Genau, er kann die Entführer und auch Chap aber nicht erreichen.
Genau. Beziehungsweise Chap erreicht er, weil der sagt, er hat keine Nummer von den Entführern. Oder er soll die anrufen, ja, er könne die nicht erreichen, ja, und dann.
Ist ja eigentlich auch egal. Also detailliert müssen wir ja nicht sein. Also
wir sind schon wieder über 5 Sätze raus.
Ach. Ja, und.
Deswegen, aber es stellt sich dann heraus, dass der Schwiegervater wieder nicht von Jerry hält, sondern halt Jerry quasi das Geschäft abkaufen will und ihm nur eine Provision geben will, weil er es,
ne?
Genau, weil er es vermittelt hat, so. Aber ihn nicht beteiligen will an dem Geschäft. Und dann denkt sich Jerry jetzt erst recht quasi. Und die Entführung findet statt, total dilettantisch zwar, aber sie findet statt und Jerry erhöht dann das Lösegeld erst einmal auf 1 Million statt auf 80.000.
Genau. Ja, und zwar ist es so, dass die Entführer Jerry anrufen und ihm Bescheid geben, dass der Plan, wie weit er fortgeschritten ist.
Mhm.
Er wiederum geht zu seinem Schwiegervater und teilt ihm überhaupt von der Entführung mit, von der Höhe der Lösegeldforderung und dass keine Polizei eingeschaltet werden soll und nur er der Ansprechpartner der Entführer sein soll. Ja, die Idee ist ja insofern gut geplant, dass es ja nachvollziehbar ist und er hofft, dass der Schwiegervater wirklich alles macht, was er als Sprachrohr der Entführer mal vorgeblich sagt, um die Tochter nicht zu gefährden.
Mhm.
Aber leider hat er da irgendwie so den Grundcharakter seines Schwiegervaters noch nicht so ganz durchschaut, weil der möchte ja alles selber machen. Wenn es um Geld geht, ist er sowieso sieht er so ein bisschen schwarz. Ja. Was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte sagen, ja, sprich erst nochmal einen Satz weiter, dann hake ich ein.
Ja, also es hakt halt an allen Ecken und Enden. Der Schwiegervater spielt nicht richtig mit, die Entführer spielen nicht richtig mit, weil bei denen einfach grundsätzlich alles schief läuft. Die sollten eigentlich nur so quasi diese Frau entführen, das Geld entgegennehmen und sie dann wieder freilassen, aber unterdessen erschießen sie noch 3 Menschen. Das heißt, der eine der beiden Entführer, nämlich der, der eigentlich nichts sagt, der heißt Gier oder so.
Oder Gail.
Gier.
Ja.
Also der schwätzt nicht, aber schlägt zu und schießt.
Mhm.
Ja. Und wie gesagt, also schon am ersten Abend, als sie die Ehefrau da überhaupt zu einer verlassenen Hütte fahren, da werden gleich 3 Menschen
erschossen. Genau, sie geraten in eine Polizeikontrolle, legen dann den Polizisten um, dann kommt ein Auto, ist Zeuge, und die Zeugen müssen dann auch dran glauben.
Ja, was man vielleicht auch noch unterdessen sagen muss, ist, dass Jerry, unser Protagonist, unser erster Protagonist, schon, also der hat irgendwie auch nur Geld im Sinn, weil er wahrscheinlich denkt, dass er sich mit einem eigenen Vermögen von seinem Schwiegervater mal lösen kann.
Mhm.
Der versucht also schon offenbar seit geraumer Zeit durch Betrügereien an Geld zu kommen, aber deletiert da auch so kräftig drin rum, dass es nicht funktioniert. Also er versucht, seine Kunden im Autohaus zu betrügen, indem er ihnen Lack verkauft, den sie nicht bestellt haben und der wahrscheinlich auch nicht mal auf den Autos drauf ist. Und seine kooperierenden Autohäuser versucht er auch noch zu betrügen. Wie, habe ich nicht ganz verstanden. Aber nee,
ich glaube, es war irgendwie eine Bank oder so. Er hat irgendwie einen Kredit aufgenommen.
Ich weiß nicht. Er macht jedenfalls jede Menge Mist nebenher.
Ja. Naja, jedenfalls, was auch noch spannend an diesen 3 Morden ist, dass halt dadurch unsere zweite und wahrscheinlich eigentliche Protagonistin auf den Plan tritt, nämlich Marge, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, die Polizeichefin der Gegend, die, also
der Polizeichef von Brainerd.
Genau, der Sheriff Brand. Quasi halt, aber ganz untypisch für einen Sheriff eben eine Frau und zudem noch im 7. Monat hochschwanger.
Ach, du weißt sogar im wie vielen Monat?
Ja, das habe ich nachgelesen. Mhm. Sogar im 7. Monat hochschwanger und so wirkt sie auf uns zu Beginn erstmal genauso dilettantisch wie der Rest der ganzen Runde, wenn sie da Szene erforscht und
die Szenerie untersucht, Spuren sichert.
Die Spuren sichert. Und
aber da merkt man schon, dass sie gut schlussfolgern kann.
Ja, das stimmt schon, ob sie tapst da rum und wie sie auch redet und so, das wirkt ja irgendwie jetzt nicht so 100% kompetent und das zeigt sich ja erstmal im Laufe des Films, dass sie dann doch kompetenter ist, als sie, als den Anschein hat.
Ja, da spielt aber auch diese örtliche Charme mit rein, ja. Die Menschen in Brainerd scheinen.
Lokalkolorit.
Ja, genau, die scheinen halt alle nicht sehr viel zu reden und wenn dann nur in kurzen Sätzen. Also diese Unterhaltung von Marge mit ihrem Hilfs-Sheriff da, die sind halt auch immer durch Einsilbigkeit geprägt.
Ja, auch mit ihrem Mann, wie sie da halt den Anruf kriegt und sie dann irgendwie diesen Disput haben, ob sie jetzt alleine aufsteht oder er ihr noch Frühstück macht.
Ich mach dir jetzt ein paar Eier.
Nein, du musst mir keine Eier machen.
Ich mach dir jetzt Eier, du musst was essen.
Aber du musst doch jetzt nicht aufstehen. Ja, in dem Stil geht es die ganze Zeit. Das ist schon ziemlich süß. Wie die überhaupt, alle relativ süß sind, finde ich. Also das ist ja, wie du eben sagst, die Coens kommen aus der Gegend und es ist auch schon so eine Charakterstudie ihrer Heimat irgendwie.
Ja, aber niedlich finde ich die nicht. Ich finde die unheimlich dumm.
Ich finde die auch irgendwie trollig. Jetzt außer irgendwie ja, die drollig. Gewaltverbrecher.
Ja, aber die kommen ja, habe ich auch von weiter.
Wir sind aber noch nicht fertig weg mit der Story. Du hattest noch gesagt, also du warst schon so, dass der Schwiegervater, der will natürlich Jerry, von dem er nichts hält, das nicht überlassen, sondern will dann Geld selbst zur Geldübergabe geben. Mhm. Und da geht natürlich wieder mal alles schief.
Genau. Was ich noch erwähnen wollte. Jerry sagt seinem Schwiegervater, dass nun 1 Million Dollar Lösegeld plötzlich erforderlich sind.
Das ist korrekt.
Ja. Aber das sagt er nicht den Entführern.
Genau. Die sollen weiter mit 40.000 abgespeist werden.
Genau.
Das ist aber doch auch schon wieder so irgendwie total scheiße geplant. Also, nee, okay, Jerry dachte sich, er übergibt das Geld selbst und kann dann den Rest einsacken.
Genau, das ist vielleicht, aber, das sollte man sich vielleicht merken. Der Schwiegervater
macht das nicht mit.
Genau, er nennt sich selbst zum Geldboten.
Und das Ende vom Lied ist, dass
er stirbt.
Der Schwiegervater stirbt, der Parkhaus-Torwächter stirbt und der Hank heißt er?
Karl,
fast. Angeschossen ist der zweite, der vielsprechende Gangster.
Der Schwiegervater hat nämlich, der ist ja ziemlich tough, genau, ja. Hat er auch eine Schusswaffe dabei und schießt eben auf diesen Entführer. Ja, und stirbt nicht auch Jean, das Entführungsopfer am Ende?
Das ist nicht ganz klar, ob die tot ist. Also sie liegt halt irgendwie so vom,
ich meine schon.
Karl kommt zurück dann in das Quartier. Sie haben sich in so einer Blockhütte eingemietet irgendwie.
Zum Bungalow.
Ja, sowas an so einem See. Und er kommt da zurück und da sitzt dann irgendwie, man sieht halt die Frau, die auf einen Stuhl gefesselt war, liegt halt irgendwie der Stuhl vor, so auf dem Boden zur Seite. Und Karl fragt irgendwie nur so lapidar, was mit ihr war und Gear oder wie er heißt. Und sagt dann was, wie sie hat genervt oder sowas.
Ja, und sie liegt halt reglos da. Ja. Man kann ihr Gesicht nicht sehen, weil sie die ganze Zeit einen Beutel über dem Kopf hat und eine Papiertüte.
Jedenfalls streiten sich dann die Entführer nochmal darum, wer den Wagen kriegt und ob er den anderen irgendwie deswegen ausbezahlt. Und was total dämlich ist natürlich von Karl, dass er sich da nochmal drum streitet, weil er ja die Millionen hat und seinem Partner wieder nichts abgeben will und die Millionen irgendwie so vergraben hat und seinem Partner irgendwie 40.000 abgibt. Und dann aber noch den Wagen einsacken will und das geht dem stummen Irren halt so sehr auf die Eier, dass er dann halt Karl mit der Axt erschlägt und anschließend im Holzhäcksler klein macht. Und dabei wird er von Marge erwischt.
Genau. Und auf der Flucht ins Bein geschossen.
Ja. Das ist auch ein Filmfehler oder ein Plotloch, habe ich da schön nachgelesen. Wie hat denn Marge dann bitte den angeschossenen Typen in ihr Auto gekriegt? Im 7. Monat schwanger.
Naja, der ist ja dann schon geschwächt mit der Wunde im Bein.
Also meinst du, der hat sich dann ganz brav abführen lassen?
Gut, sie ist halt hochschwanger, aber sie hat halt auch diese Polizeigriffe gelernt. Vielleicht hat sie mir auch die Waffe an den Kopf gehalten. Ich kann mir vorstellen, dass Polizisten das dann auch machen dürfen.
Ja, das darf sie bestimmt, nur ich weiß nicht, ob ich dem Typen mich so sehr dem nähern würde. Das ist auf alle Fälle, dürfte es kompliziert gewesen sein. Aber wir sehen es in der letzten Szene quasi, ist gar nicht die letzte, aber die vorletzte oder so, wie Marge mit dem im Auto sitzt und ihm nochmal erklärt, dass sie das gar nicht versteht, wie man sowas machen kann, nur wegen des Geldes an so einem schönen Tag. Und dann kommen ihre Kollegen und unterstützen sie. Und die letzte Szene ist dann die, wie wir sehen, wie Jerry, der irgendwie den Staat gewechselt hat, also den Bundesstaat in den USA, aber trotzdem in so einem Hotel oder Motel von der Polizei aufgegriffen wird.
Und festgenommen.
Genau, oder sehen wir, kommt danach noch irgendwas. Ah, genau,
das es mit endet, der Wildente.
Genau, es endet damit, dass Marge nach Hause kommt, wieder zu ihrem Mann und im Bett liegt und er erzählt ihr, dass er eins seiner Gemälde, er ist nämlich irgendwie so eher unerfolgreicher Künstler, eine Wildente für eine Briefmarke verkauft hat.
Die 2-Cent-Marke oder war sie 3-Cent-Marke?
Ich glaube 3 Cent. Ja, geil.
Ja, also ich habe mir so ein paar Sachen aufgefallen. Was bitte?
2 Sätze mehr als 5.
Ja, sind ja auch nie 5.
Nie.
Sollte es ja auch nie sein.
Echt? Das ist mir bislang gar nicht aufgefallen. Das
ist nur eine Metapher, weißt du?
So, ich dachte, eine Redensart am Ende, meine Güte.
Ja, also wie ich schon sagte, ich habe vorhin so ein Brainstorming gemacht.
Ein Brainstorming?
Ja, ich habe einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind.
Lass mich mal vorher noch so ein paar Sachen zur Produktion erzählen.
Ach so.
Weil du hast bestimmt so zum Inhalt, zum filmischen Erzählen was, oder?
Ja, klar.
Komm, ich mach das ganz schnell. Und zwar, der Film hat ein Budget von 7 Millionen Dollar. Schauspieler sind neben der von dir schon erwähnten Frances McDormand, Peter Stormare, der den Jerry, glaube ich, spielt, der auch ziemlich geil gespielt hat, muss man mal ihm sagen. Steve Buscemi, der den Carl spielt, der auch ziemlich cool war. Und William H. Macy, der dürfte den Gear gespielt haben. Es wurde übrigens keine einzige Szene tatsächlich in Fargo gedreht, sondern alle an anderen Orten. Außerdem hatte der Film damit zu kämpfen, dass es der wärmste Winter seit über 100 Jahren oder seit 100 Jahren war, so dass sie unglaublich weit reisen mussten durch Minnesota und teilweise bis nach Kanada, um genügend Schnee für ihre Szenen zu finden, und haben da auch halt teilweise Kunstschnee eingesetzt, und also das war ein ernstes Problem für sie. Und der letzte Produktionsfakt, den ich noch gefunden habe, war, dass Frances McDormand ein Schwangerschaftskissen gefüllt mit Vogelfutter trug, um den siebten Monat zu simulieren. Und sie sagte, sie hätte gar nicht versucht, irgendwie sich besonders schwanger zu bewegen, sondern dieser künstliche Bauch wäre einfach so schwer gewesen, dass das durch dieses Gewicht ganz alleine eingetreten wäre, dass sie da...
Ja, ich meine, Vogelfutter, das sind ja einfach Körner und die sind schwer. Ja. Vor allem, wenn das so ein riesen Gepäckstück ist. Also ich denke, das dürfte ziemlich realistisch sich auch angefühlt haben dann.
Ja, wahrscheinlich.
Wobei das ja nicht so an der Haut zieht dann, aber schwer genug wird es wohl gewesen sein.
Wahrscheinlich wären auch die Kindsbewegungen relativ mau gewesen.
Dafür gab es ein Kindsrascheln.
Okay, jetzt, was hat es dir aufgefallen?
Was mir aufgefallen ist, ist aber auch nur so ein kleiner Denkanstoß oder ein Ratespiel. Ja. Und zwar der Charakter, den Steve Buscemi verkörpert, heißt Carl Showalter. Dann haben wir noch einen Jerry Landegast. Was für mich ziemlich skandinavisch klingt, Landegast.
Ja, es gibt da wohl ziemlich viele skandinavische Einwanderer in Minnesota.
Ja, dann passt's, ja. Marge heißt wie mit Nachnamen? Weißt du das? Ist nicht so wichtig, weil der interessante Name ist dieser Gear Grimrod. Und das, man schreibt dieses Gear, deswegen weiß ich auch nicht, wie man es ausspricht. Und ich hab's während des Filmes schauen sie halt leider auch, also ich hab's einfach nicht verstanden. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man das schreibt. Das wurde auch nicht so oft
gesagt, der Name.
Naja, jedenfalls habe ich es mir halt dadurch nicht merken können, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, wie man es schreiben soll. Und man schreibt es also G-A-E-A-R. Ja, und dann noch dieses Grimrod. Und da steckt irgendwas drin. Also ich finde, das sieht total aus wie ein Schüttelreim.
Meinst du?
Ja. Also guck mal, wenn du dir das anschaust, hier der vierte Name, das sieht so merkwürdig aus. Wenn man da mal ein bisschen Zeit und Ruhe hat für, dann kann man ja versuchen, da irgendwie eine anständige Norm oder ein anständiges Wort rauszukriegen. Nee?
Ja, aber also, ich habe keine Ahnung, jetzt sagt mir auch gar nichts.
Ja, also wie gesagt, bräuchte ich jetzt halt auch ein bisschen Ruhe für nicht, dann könnte ich das mal überlegen. Was ich gefunden habe, ist der Film Fargo, der Titel Fargo. Wenn man jetzt mal diese beiden Silben nimmt und die Reihenfolge vertauscht, würde es Go Far heißen.
Oha.
Ja. Und ich finde, das könnte man, also Go Far, weit gehen, passt eben auch zu allen Handlungen aller Protagonisten, wenn wir jetzt sagen, es sind wir haben vier Hauptcharaktere. Dann sind es die beiden Verbrecher, die eben weit gehen, indem sie eben diese Entführung durchführen und daraus dann eben Morde entstehen.
Ja.
Ja. Dann hast du Jerry, der eben auch was Außergewöhnliches versucht, nämlich seine eigene Frau entführen lässt und halt zu Geld kommen möchte und dann eben auch zu weit geht. Marge selber, die ja, ich weiß nicht, ob die zu weit geht, aber ich denke schon,
die
fährt viel und es ist sicherlich auch der größte Fall ihrer Karriere in diesem, kann ich mir gut vorstellen. So wirken auch die anderen Polizisten. Das ist schon was Besonderes, ja. Und ja. Außerdem haben wir eben eine Szene im Film, die haben wir nicht erwähnt, weil die ja eigentlich ganz unbedeutend ist, in der Marge sich mit einem ehemaligen Schulkameraden trifft.
Ja, da wollte ich noch drauf kommen, aber.
Genau, ja, willst du das vielleicht vorgreifen? Weil ich finde, dass da, also in der Szene geht sie vielleicht halt auch ein bisschen weit. Das heißt, denkt daran, aber kehrt dann eben doch wieder um.
Ja, wir haben so eine, das Thema, was ich was ich rausgearbeitet habe, was ja auch ganz ähnlich ist dem, was du jetzt mit dem Go Far erzählt hast, dass halt so ein zentraler Punkt in dem Film ist, aus seinem Alltag auszubrechen. Und das, also wie gesagt, zuerst wird uns halt ja Jerry als Protagonist quasi eingeführt, der halt dem geht es ja nicht unbedingt schlecht, so wenn wir das sehen, so seine Frau ist irgendwie scheint nie, also zumindest wird sie uns vor der Kamera nicht so gezeigt, also würde sie sich irgendwie beschweren, er hat irgendwie ein fettes Haus, was auch irgendwie ordentlich eingerichtet ist, er ist da Verkaufsleiter in so einem Autohaus, so, aber es ist ihm alles irgendwie nicht genug, weil eben er da von seinem Schwiegervater so gedisst wird, aber deswegen will er da halt ausbrechen mit diesem Plan, seine Frau entführen zu lassen und da halt irgendwie Kohle zu machen, um das dann zu investieren, was weiß ich. Und dieses Motiv wird halt meines Erachtens auch in diesem Nebenplot dann aufgegriffen, in dem dann Marge einen Anruf kriegt von einem ehemaligen Schulfreund.
Mike,
der ihr erzählt, er wolle sie halt mal wieder treffen. So, und dann treffen die sich in einem Restaurant und er baggert sie halt massiv an, aber sie macht dann ziemlich schnell einen Rückzieher.
Ich glaube, das ist dann in Minneapolis.
Und ja, das kann sein. Und dann kriegt sie dann halt auch irgendwie am nächsten Tag oder so, telefoniert sie mit einer Freundin und erfährt da halt quasi, dass es gut war, dass sie einen Rückzieher gemacht hat, weil der sie irgendwie nach Strich und Faden angelogen hat in diesem Gespräch und welche herzerweichenden Stories von seiner verstorbenen Frau erzählt hat, die gar nicht stimmen würden. Und das ist halt so, dass also ihr Mann wird uns ja schon relativ als Loser verkauft, so der scheint irgendwie
so ein Langweiler halt.
Ja, also der aber halt auch irgendwie so mittelloser Künstler und er scheint dann halt und sie scheint halt so nicht nur das Kind zu kriegen, sondern auch für den Broterwerb zuständig zu sein als Polizeichefin. Und am Ende kriegen wir dann halt, also sie entscheidet sich dann halt dagegen, aus ihrem Alltag auszubrechen, obwohl sie da kurz diesen Impuls auch spürt und wird ja dann am Ende auch damit belohnt, dass dann ihr Mann es doch zu etwas bringt, indem er da eben dieses Bild für die Briefmarke verkauft. Und das ist so quasi dann auch die Moral von dem Film, so quasi Verbrechen lohnt sich nicht, du sollst nicht nach dem großen Geld Ausschau halten.
Ja, also ich finde, das passt schon ganz gut zusammen. Und da ja der Film, wie du anfangs sagtest, eigentlich auch nicht in Fargo spielt, denke ich, kann man da schon so ein bisschen rumspinnen, was den Titel angeht.
Gute Idee eigentlich.
Und ich finde, das passt halt auch echt ganz gut, das Puzzle.
Was ich eben angesprochen habe, da wollte ich auch nochmal näher drauf eingehen, nämlich auf die verdrackte Rolle der Protagonisten in dem Film. Da habe ich einen super Artikel gelesen, den habe ich auch im Blog verlinkt oder werde ich entsprechend verlinken. Und zwar geht es darum, dass wir in einem traditionellen Drehbuch haben wir mindestens 4 Rollen besetzt, nämlich den Helden, die Nemesis, also den Gegenspieler quasi, Antagonisten, The Reflection, das ist so ein Supporting Actor, also jemand, der unseren Helden unterstützt und ihm entweder halt so als Sidekick zur Seite stellt oder der ihm mit Rat und
Tat.
Ja, das wäre ja wieder Sidekick, eher mit Ratschlagen seinen Weg weist so. Und dann noch die Romance, die Liebe des Helden, die es zu erobern gilt oder zu halten oder wie auch immer. Mhm. Und klassisch ist jetzt, dass uns alle vier Charaktere möglichst in 10 Minuten, in den ersten 10 Minuten des Films eingeführt werden und entsprechend dargestellt werden, so dass wir als Zuschauer wissen, aha, mit wem müssen wir mitfiebern und wer ist unser Gegner und worum geht's hier eigentlich? Und damit spielt halt Fargo total, indem sie uns halt erstmal Jerry als Protagonisten, als Hero darstellen und den groß machen und also was er groß, uns auch versuchen quasi so sympathisch zu machen, so nachdem er da erstmal diese halbseitige Geschichte mit den Gangstern hat, ist die nächste Szene halt, wie er so mit seiner Frau und seinem Schwiegervater am Abendbrottisch sitzt und der Schwiegervater ihn halt irgendwie nur runterputzt und Jerry ihm da irgendwie von seinem Geschäft erzählt und der Schwiegervater das irgendwie alles scheiße findet und Jerry meint so, ja, es geht ja darum, dass hier deine Frau und unser Kind nicht leiden müssen und er so, ah, die werden nie leiden oder dass es denen gut geht, nicht leiden, aber dass denen gut geht und denen wird es immer gut gehen, so nach dem Motto, um die kümmere ich mich, aber du bist nur Abschaum. Mhm. Und dann, das führen die Coen Brothers dann noch weiter aus, indem halt dann ja Jerry dann doch den Anschein hat, es läuft, indem der Schwiegervater auf seinen Plan einsteigt und dann versucht, das Verbrechen wieder abzusagen, so und so einen kurzen Lichtblick gibt. Also es wird so viel getan, um uns Jerry sympathisch zu machen und dann erst als es dann quasi nach hinten losgeht, hauen sie halt richtig rein und zeigen uns, was er dann doch für ein Arschloch ist, der hier seine Kunden betrügt, der da irgendwie Kredite stiehlt von der Bank und der da vor allen Dingen dann auch halt seine eigene Frau halt entführen lässt und da gnadenlos abkassieren will. Und erst nach einer halben Stunde wird uns dann eben Marge gezeigt als eigentliche Protagonistin des Films. Und wir haben zu dem Zeitpunkt dann quasi gezeigt bekommen, dass Jerry ist möglicherweise hier unsere Nemesis. Weiß ich nicht, vielleicht sind es, wahrscheinlich sind es aber doch eher die Gangster, die Nemesis darstellen, die beiden, Carl und Gear. Und interessant ist halt auch, dass die Romance dann eben Marges Mann ist, dass wir also das Verhältnis verdreht haben zwischen Hero und Romance. Also es ist ja im klassischen Hollywood-Film einfach ist der Held männlich und er versucht eine Frau zu erobern oder zu behalten. Im Liebesfilm gibt ja auch irgendwie so Beziehungsdramen so. Aber der Protagonist ist in der Regel männlich und das fand ich so ganz spannend, weil halt zum Beispiel Fargo diesen Bechdel-Test nicht besteht. So, es gibt keine Szene. Es gibt zwar eine Szene, in der sich Marge mit zwei Prostituierten unterhält, aber die haben keinen Namen und das ist ja ein Kriterium.
Ja, Marge ist überhaupt die einzige Frau, die im Film auftritt, die keine Prostituierte ist. Es gibt ja dann noch eine.
Die, das ist für ein Führungsopfer halt auch noch.
Okay, gut, sie ist auch also absolut keine Prostituierte.
Ja.
Aber die sehen wir trotzdem nur mit Tüte überm Kopf.
Klar, die hat keine Rolle, aber die ist mehr Plot-Device als Charakter. Aber obwohl er halt den Bechdel-Test nicht besteht und wieder ziemlich männlich dominiert ist, finde ich das dann doch spannend, dass halt diese klassische Rolle Hero und Romance vertauscht sind. Dass halt unser Hero dann weiblich ist und die Romance männlich. Und finde ich dann schon wieder ganz cool, weil er da halt aus dem klassischen Hollywood-Bild dann rausbricht.
Ja, das ist wirklich
wie aus dem normalen Leben die Protagonisten auszubrechen versuchen, bricht er mit seinen Erzählmitteln aus dem klassischen Hollywood-Film aus.
Ja. Nee, das finde ich ja auch sehr schön, ne? Also sie ist ja nicht nur die am Ende halt gewinnt, sondern sie ist auch die einzig Vernünftige da. Sie ist die einzige Intelligente.
Ja.
Ja. Und die einzig Rechtschaffende. Also gut, natürlich ihr Mann auch noch da, der andere Polizist wahrscheinlich auch noch, aber ja, unsympathisch ist sie denn halt auch noch, ne?
Sympathisch.
Sympathisch ist sie unschwanger. Mhm. Also, Entschuldigung, das finde ich halt einen total interessanten Aspekt, dass die Frau eben nicht einfach nur so eine taffe Polizistin ist, sondern dass sie eben in ihrer Weiblichkeit und auch in dieser ja, in dieser Verletzlichkeit, die weiblich sein halt mit sich bringt, zumindest in diesem Stadium des Lebens.
Also du,
dass sie trotzdem eben unsere Heldin ist. No. Also dass sie so gezeigt wird.
Ja.
Dieses Schwangersein, das ist halt einerseits bedeutet es dann auch immer Heim und Herd, zumindest in unserer Gesellschaft auch noch. Und gleichzeitig ist es halt einfach das größte Symbol für Weiblichsein überhaupt. Also das ist halt der Unterschied zwischen Mann und Frau, dass eben die Frauen die Kinder kriegen können. Ja. Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich fand,
der Punkt, den,
ich habe mich halt gefragt, warum sie schwanger ist. Also warum diese Heldin eben noch schwanger gezeigt wird, weil es ja.
Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, warum sie das machen, ist halt, dass es ihr halt die Chance nimmt, als klassische Actionheld aufzutreten. Mhm. Also sie kann nicht wie bei Stirb langsam jetzt irgendwie die Gangster abknallen und da barfuß durchs Hochhaus rennen.
Hochhackig.
Oder hochhackig, genau, als Frau.
High Heels.
Ja. Sondern dadurch, dass sie halt in so einem verletzlichen Zustand ist, ist alles, was ihr bleibt, halt ihr Hirn so. Und sie muss sich halt da diesem Fall ganz rational nähern und ihn halt einfach nur durch Denkleistung lösen. Und es ist halt quasi so ein Hindernis, was sie ihrer Heldin in den Weg legen, um dann halt die Geschichte erzählen zu können, die sie jetzt erzählen.
Gleichzeitig,
was wir gar nicht
erwähnt
haben,
gleichzeitig ist sie aber, also kann man daran nochmal sehen, wie tough sie ist, weil als sie die ersten Mordopfer finden, untersucht sie den Tatort und dann wird ihr plötzlich schlecht, aber nicht, weil das so eklig ist, also jeder andere Mensch und jeder Dorfpolizist müsste wahrscheinlich auch mit der Übelkeit zu kämpfen haben, wenn er diese Szenerie gesehen hätte. Aber bei ihr ist es nur diese Morgenübelkeit.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, war, dass der Film zu Beginn behauptet, das alles sei eine wahre Geschichte. Und sogar geht er noch weiter als so klassisch irgendwie bei Hollywood-Filmen oder klassisch bei Filmen wie bei Emmy und Jaguar hatten wir das kürzlich, basierend auf einer wahren Geschichte, sondern er sagt, das ist eine wahre Geschichte. Aus Respekt vor den Lebenden wurden die Namen verändert, aber aus Respekt vor den Toten wird alles genauso erzählt, wie es damals passiert ist. Und stellt sich raus, ist gar nicht so, sondern der Film ist halt erfunden.
Ja, stellt sich aber nicht beim Film gucken raus. Nee, das raus. Könnte,
also im Abspann steht wohl irgendwann so everything, also dieser typische Spruch von wegen alles basiert, alle Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig. Und die Coen Brothers haben im Interview dann halt gesagt, das war quasi halt, ist einfach ein Trick, und zwar um dich als Zuschauer zu manipulieren, weil sie halt sagen, dass der Zuschauer dem Regisseur mehr vergibt, wenn er glaubt, es ist eine wahre Geschichte. Du kannst ihm eine abstrusere Geschichte präsentieren, wenn du ihm vorher erzählt hast, sie ist wahr. Weil sonst würde halt jeder Zuschauer immer gleich schreien, oh, wie unrealistisch, das kann doch gar nicht sein. Aber wenn du halt sagst, so, hey, das ist wirklich passiert und ich erzähle hier eine Geschichte, die wirklich passiert ist, dann ist der Zuschauer halt da viel leichter zufriedenzustellen.
Ja, was heißt zufrieden? Ich fand halt, weil ich das im Hinterkopf hatte, den ganzen Film noch viel schrecklicher.
Ja, aber
sind sehr erleichtert gewesen, als du mir gesagt hast.
Genau,
das stimmt,
ist
ja doch
alles nur erfunden.
Wobei es genug Verbrechen auf dieser Welt gibt, die diesen ähneln oder die Brutalität noch übersteigen.
Ja, also zum Beispiel das mit diesem Häcksler am Ende, das ist zum Beispiel ein wahrer Kern, an dem sie sich haben auch orientiert. So.
Ja, irgendwie muss man die Leiche ja auch verschwinden lassen.
Ja,
ne?
Nicht wahr?
Boah. Okay.
Warte mal, da hatte ich eben schon wieder so eine klasse Überleitung, die ich jetzt vergessen habe.
Ist es dann überhaupt noch eine Überleitung?
Nee, eben nicht. Nee, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber ich habe noch einen Denkanstoß, nämlich, wir kriegen in dem Film unglaublich viele Betten und Parkplätze gezeigt. Mhm. Also, die viele der zentralen Handlungen finden auf Parkplätzen statt oder zumindest vorher oder nachher wird ein Parkplatz gezeigt. Zum Beispiel, nachdem Jerry gesagt bekommen hat von seinem Schwiegervater, dass das Geschäft ohne ihn zeigen stattfinden wird, da auf das er seine ganze Hoffnung kapriziert hat, sieht man ihn halt auf einem riesigen Parkplatz, wo halt der komplett einsam ist und nur sein einziges Auto steht mitten im Schnee. Ja. Und er latscht dann da so hin.
Warum hat er eigentlich so weit weg von dem Gebäude geparkt, wenn damit der Parkplatz wäre? Damit es einfach
ein eindrucksvolles Bild gibt.
Ja.
Wirkung geht über Realismus, nicht wahr? Und halt der Mord am Schwiegervater geht auf einem Parkdeck vonstatten. Der Parkhauswächter wird eigentlich auch nur erschossen, weil vorher ein anderer Parkplatzbesitzer, Karl war es nicht wahr?
Karl ist der redselige Ganove,
ja. Karl zur Weißglut gebracht hat, indem er, weil Karl fuhr auf den Parkplatz.
Er ist auf den Parkplatz gefahren und hat da Nummernschilder getauscht.
Ach so, und fuhr dann gleich wieder runter. Ja. Und da aber weil die Vorschriften es so wollten, wollte der Parkplatzwächter trotzdem die Parkgebühr für 24 Stunden haben.
Und, $4 waren es.
Ja, und Karl ist halt voll ausgerastet und war stinksauer. Und deswegen, als dann der nächste Parkhausbesitzer ihn oder Wächter,
Kassier
genauso, ihn da dann dumm kam, hat er den auch erstmal abgeknallt. Und dann haben wir halt im Gegenzug auch so sehr viele Bettszenen, also zum Beispiel Marge und ihr Mann werden sehr oft im Bett gezeigt. Wir haben gleich zwei Szenen irgendwie mit Prostituierten im Bett und am Ende wird auch noch Jerry im Bett von den Polizisten gefangen genommen.
Ja, also diese, du hast auch noch, dann hast du zwischendurch Scott, das ist der Sohn von Jerry und der Entführten, der sitzt halt auf dem Bett und weint seiner Mutter nach. Und Jerry schafft es nicht, sich neben seinen Sohn aufs Bett zu setzen, um ihn zu trösten, sondern bleibt in der Tür stehen und erzählt dem,
ja, das sei alles ganz unproblematisch. Gesagt, dass Jerry ein super fieser, schlechter Vater ist.
Ja.
Weil irgendwie
so, also sein Schwiegervater hat einfach recht. Der ist halt tatsächlich zu nichts nütze.
Ja, ja. Also okay, diese Parkplätze, diese leeren Parkplätze, die kann ich mir noch irgendwie metaphorisch erklären, das ist irgendwie so halt diese Einsamkeit der Charaktere. Also, ja klar, da irgendwie Jerry, der da irgendwie verlassen, sich von aller Welt verlassen fühlt und aber welche Rolle haben die Betten? Das habe ich nicht ganz gerafft.
Hier gerade nochmal zu Jerry, von wegen, er fühlt sich verlassen. Also, da boss er sich halt auch, also, es gibt halt in Jerrys Leben zwei Menschen, die ihn lieben. Mhm. Den einen lässt er entführen und um den anderen kümmert er sich nicht.
Ja, also, ich mein, klar, dass der ein Arschloch ist, da brauchen wir nicht drüber reden.
Wieso? Ist, natürlich müssen wir darüber reden.
Ja, wir besprechen wir, aber da stimme ich dir hundertprozentig zu. So. Das ist so, also das ist ja auch wieder, das ist ja hier, was, das ist quasi, schlage ich da mal den langen Bogen zu Psycho zurück. Das ist so, manipulieren sie uns halt auch, dass sie uns halt dann in diesen ersten 30 Minuten so, kriegen erstmal natürlich so das Brett von den Kopf geknallt, so wow, der will seine Frau entführen. Mhm. So, und dann kriegen wir aber erstmal, werden wir dahin getrimmt, dass wir den dann doch sympathisch finden.
Ja, erstmal bemitleiden wir ihn. Genau, wir bemitleiden
ihn und dann so, okay, er will jetzt doch von dem Plan abrücken, so, er hat gesehen, das war alles falsch. Und du weißt ja auch, wenn du zwei Filme mal gesehen hast, dass der Plan trotzdem stattfinden wird. Aber trotzdem hast du so einen Moment lang die Hoffnung, so es könnte vielleicht doch noch gut ausgehen. Und dann wendet sich halt das Blatt und dann kriegen wir halt immer mehr massiv gezeigt, was halt Jerry auch für ein Arschloch ist. So. Eben zum Beispiel auch dadurch, dass er sich gar nicht um seinen Sohn kümmert oder dass er da halt dann einfach noch mehr Geld rauspressen will. Und ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, die Bettszenen, also wir haben halt einerseits die Szenen von den beiden Gangstern, von Karl und Gier, mit irgendwelchen Prostituierten im Bett. Mhm. Also
die auch trotz des Sexes immer unglaublich
ja, also das
egal,
also abgesehen davon, dass gekaufter Sex sowieso nichts mit Romantik zu tun hat,
ja,
sind diese Szenen auch einfach absolut unerotisch.
Ja, genau, das ist es.
Also ist einfach nichts Schönes dabei und auch, also es ist halt einfach nur total langweilig.
Und der Fernseher läuft.
Ja, der Fernseher läuft auch während der Szene und so. Und dann hast du im Gegensatz dazu, hast du Marge und ihren Ehemann, die im Bett liegen und halt kuscheln. Oder wenn sie raus muss zum irgendwie, weil was los ist und sie halt dann Bereitschaftsdienst hat, so, dann steht er halt mit ihr auf und will ihr eben noch Eier machen. Also es ist halt total liebevoll, diese Ehe. Und dann hast du eben noch zwei Leute, die einsam sind auf dem Bett. Also einmal wäre das der Sohn, Scott, also der hat ja nur eine ganz kleine Rolle. Genau, und sein Vater kommt halt nicht dazu, zu ihm, um irgendwie Trost zu spenden. Der hatte ja seinen Sohn zwischendurch sogar vergessen. Ja.
No.
Der Schwiegervater oder dieser Kompagnon vom Schwiegervater fragt Jerry, wie geht Scott eigentlich mit der Entführung seiner Mutter um? Und da fällt Jerry erst ein, dass er Scott noch gar nichts davon gesagt hat.
Ja?
So. Und am Ende wird Jerry eben noch auf dem Bett festgenommen. Dann ist er auch ganz allein im Bett, beziehungsweise mit zwei Leuten.
Ja, er hat halt vor allem alles verloren, so nicht. Man sieht ihn halt in so einem billigen Motel, so. Er hatte davor zwar kein klamouröses, aber ein ordentliches Leben mit einer Familie und jetzt ist er in einer billigen Absteige auf der Flucht und wird da gefangen genommen. So. Also er hat einfach alles versaut durch die Geschichte.
Ja.
Ja. Eine Frage, die ich mich noch gestellt habe, ist, als wir diesen Spätfilm-Fragebogen gemacht haben, da habe ich ja gesagt, was mich am meisten nervt oder der größte Fehler eines Films ist, wenn die Protagonisten dumm sind. Und in diesem Film sind nun wirklich alle bis aufs Marge dumm. Und trotzdem mag ich den Film, so viel kann ich auch schon spoilern. Die Frage ist, warum? Warum, Paula, mag ich den Film, obwohl alle Leute dumm sind?
Weil diese Dummheit sie auch scheitern lässt.
Ja, das ist wahrscheinlich. Also, ich habe das verglichen mit Blair Witch Project. Da sind die Leute auch, die drei, total dumm. Aber Blair Witch Project, jetzt habe ich es, versucht uns die ganze Zeit so auf ihre Seite zu ziehen, sodass wir mit denen mitfiebern sollen, ob sie nicht am Ende doch überleben. Und das kann ich halt nicht, wenn ich der Meinung bin, die sind dumm, so, sondern bin ich der Meinung, die sollen scheitern.
Du hast
so.
Da nicht, bist nicht mit denen gegangen.
Ja, aber ich denke dann ich halt weiß, auch so. Weißt
du, dass du dich schon aufgeregt hast zwischendurch.
Ja, natürlich, aber ich habe dann, denke dann halt auch so, meine Güte, sie haben es verdient, so, wenn sie halt einfach sich dumm verhalten, so. Sondern wenn ich mit jemandem mitfiebern soll, dann soll er auch bitteschön schlau genug sein, dass ich mit ihm mitfiebern kann. Und hier bei Fargo ist es halt so, dass natürlich alle sind so strotze doof, aber das führt halt dazu, dass ich sie scheitern will, sehen will und das gibt mir ja der Film dann auch. So, es geht ja alles schief. Und entsprechend, obwohl diesmal die Protagonisten dumm sind, kann ich den Film dann doch mögen, weil er mir genau das gibt, was ich will.
Hihi. Ja, er gibt ja auch tolle Dialoge.
Ja, klasse.
Ja, mein Lieblingsausschnitt daraus habt ihr ja wahrscheinlich jetzt alle auch gehört.
Mit der Zeugenbefragung. Ja,
genau, wo sie dann so schön sich auch noch am Ende übers Wetter unterhalten. Das finde ich auch gut. Dabei sind es auch nur zwei Nebenfiguren.
Ja.
Aber das ist echt ganz gut.
Aber das bringt so diese Charakterstudie dieser Minnesota-Bewohner ganz gut auf den Punkt.
Ja, dann was auch noch dazu passt, thematisch ist, dass immer wieder darauf angespielt wird und es ja auch besprochen wird, dass dieser kaltblütige Killer Gier nie was sagt. Der schwätzt halt gar nichts. Der zeigt keine Gefühlsregung, der gibt nichts von sich preis und antwortet auch kaum. Ja. Seine Probleme versucht er immer direkt mit Gewalt, also eigentlich mehr als Gewalt, immer mit Mord zu lösen. Weshalb die während dieser eigentlich unbrutal geplanten Entführung eben doch die Spuren aufs überhaupt zu sich ziehen. Mhm. Ja, der andere, der Carl, Steve Buscemi, Carl, der redet dann im Vergleich dazu halt sehr viel. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht genau, was du. Ja, ich wollte eigentlich auf dieses Bild hinaus, das du genannt hast, und zwar sieht man im Film, während die Leute aus Brainerd raus und nach Brainerd hinfahren, immer wieder so eine riesige Holzfäller-Statue.
Ja, genau.
Da hattest du doch recherchiert, was der zu bedeuten hat.
Das ist Paul Bunyan, ein mythologischer Holzfäller von riesenhafter Größe und titanischer Kraft. Es ist so eine Art lokales Märchen in Minnesota. Und also das steht auch gar nicht da bei der Einfahrt von Brainerd, diese Statue, die haben sie da quasi.
Aber da kommen die Leute immer vorbei, auf jeden Fall.
Ja, ja, im Film so, aber also in Wirklichkeit steht die da nicht, sondern die haben die da rein editiert, um noch mehr so Lokalkolorit reinzubringen. Oder was du sagst,
gibt's denn Brainerd überhaupt?
Brainerd, also die Orte gibt es alle.
Ach so.
Aber es wurde nicht immer zum Beispiel vor Ort gedreht, sondern irgendwo in Minnesota oder auch der Umgebung.
Ja, also du siehst halt diese Statue dann auch immer von unten und die fahren auch alle immer im nachts dran vorbei. Mhm. Also diese riesen Holzfäller wirkt einfach auch sehr bedrohlich. Mhm. Und dann fragst du dich auch, was hat der denn da eigentlich zu suchen? Im Film, und es stellt sich heraus, dass dieses Bild, diese Statue eine epische Vorausdeutung ist. Denn am Ende des Films bringt eben dieser schweigsame Gier, der wie dieser Holzfäller-Koloss eben auch so eine hünenhafte Gestalt hat, seinen eigenen Partner mit einer Axt um.
Aha.
Ne? Also diese Holzfäller-Statue hat auch so eine Axt auf dem Rücken. Und dann, ja, dann zerhäckselt er ihn. Seinen ehemaligen Freund oder Kollegen ja dann auch noch. Also das ist ja durchaus auch noch eine Holzfäller-Tätigkeit.
No. Weißt du eigentlich, wo dieser Gier, der Schauspieler, der ihn gespielt hat, noch mitgespielt hat?
Der ist jetzt nicht der verrückte Russe in Armageddon.
Nee, das kann auch sein. Das ist, ich glaube, das hast du da auch schon gesagt. Der spielt auch in Jurassic Park 2 Lost World mit. Und ich glaube, da ist das der da von den Dinos gefressen.
Die werden doch alle von den Dinos
gefressen. Okay, das war eine ziemlich dämliche Erläuterung. Nein, von diesen ganz vielen kleinen Compsognathus.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist das. Ja, natürlich.
Der von diesen ganz vielen kleinen Dinos da in diesem Flussbett aufgefuttert wird.
Hatten wir schon über Blade Runner ein bisschen geredet. Der erinnert mich an diesen Oberklon, Replikanten.
Ja,
der
weil
der auch so, der ist so
blondierte Haare.
Hühnhafte Gestalt, dann genau diese super blonde, dahin gekämmte Haare.
Aber der redet mehr.
Der in Blade Runner, ja. Der redet eindeutig mehr, ja.
Hier, Zitate und Referenzen. Da habe ich nicht so viel Spannendes gesehen, außer dass es auch ein Director's Trademark ist, dass die Coen Brothers immer Stanley Kubrick ganz viel zitieren. So sagt Carl an einer Stelle, warum er in der Stadt ist, just a little of the old in and out. Und das ist eine Referenz aus Clockwork Orange. In Clockwork Orange ist es immer der Euphemismus für die, nicht nur für Vergewaltigung, ich glaube für Sex allgemein sagt das immer Alex, the old in and out.
Das sagt er ja auch zu dieser Prostituierten, als sie da.
Ja, ja, genau. In dem Zusammenhang sagt
Bar
er das
sind.
Auch. Und an einer anderen Stelle läuft, ich glaube im Radio, These Boots Are Made for Walking. Und der Song ist aus dem Soundtrack von Full Metal Jacket.
Oh, schau an. Siehst, ich
also ich glaube auch
gesehen,
nicht im Original, aber er wird auch benutzt in Full Metal Jacket. Und das sind so die Referenzen an Stanley Kubrick. Und offensichtlich machen die das in jedem Film, dass sie da ein bisschen den großen Kubrick ihren Tribut zollen. Hast du noch was zu sagen?
Ich guck's gerade mal durch.
Sonst
ne?
gehe ich noch mal.
Ja, mach doch mal.
Ich wollte zur Rezeption kommen, nämlich Fortsetzung gab bzw. gibt es für den Film im Fernsehen. Sie haben Ende der 90er schon mal versucht, eine Serie zu launchen. Da wurde ein Pilot gedreht, der aber dann nie zu einer Serie wurde, sondern 2003 als Fernsehfilm ausgestrahlt wurde, aber keine Serie daraus wurde. Aber jetzt, gerade in dieser Zeit, wo wir sprechen, ist eine Fargo-Serie entstanden. Die erste Folge ist bereits ausgestrahlt worden hier im Jahr 2014 mit Martin Freeman, alias Bilbo Beutlin, alias John Watson in der Hauptrolle. Er spielt da irgendwie den Polizisten anscheinend.
Und was hat es mit dem Film zu tun, die Serie?
Ich glaube, es spielt halt einfach in der Gegend und es greift so die Leitthemen. Also es ist eine Krimiserie, die halt auch so die schrullischen Charaktere so im Vordergrund hat. Ich denke, das ist der eigentliche Punkt. Der Film wurde von der Kritik gefeiert. So hat er zum Beispiel den Preis für die beste Regie in Cannes gewonnen 1996. Er hat den Oscar für Frances McDormand gebracht in der besten Hauptrolle als March und den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Außerdem gewann er den BAFTA Award für die beste Regie und den Screen Actors Guild Award für die beste Hauptdarstellerin und den Chicago Film Critics Association Award für das beste Drehbuch und noch eine ganz andere Menge Preise. Außerdem findet er sich auf einer ganzen Menge Bestenlisten wieder, zum Beispiel in der ersten AFI-Liste der 100 besten Filme war er auf Platz 84. In der Liste der 100 lustigsten Filme von AFI ist er auf Platz 93. March ist in der Liste der 100 größten Helden und Gegenspieler auf Platz 33. Und 2006 wurde er ins National Film Registry aufgenommen. Das ist so ein Archiv von erhaltenswerten Filmen vom amerikanischen Kongress. Und Filmjunkies.de wählte ihn außerdem in der Liste der besten Winterfilme auf Platz 1.
Winterfilm, schön.
Ja.
Ja.
Außerdem ist er etliche Male zitiert worden, besonders häufig die erwähnte Szene mit dem Bein am Ende.
Ach. Das ist die schlimmste Szene.
Ja, was mir da besonders
gut. Hatte ich dir eigentlich zu viel versprochen?
Ja, nee, du hast ja davor
eine ganz schreckliche Szene, habe ich gesagt.
Ja, aber davor hast du ja die ganze Zeit so getan, als würde Mart sterben, deswegen war ich ja
nee, da, ich habe nicht so gedacht, ich habe nur nicht widersprochen. Okay, siehst
du. Also da hatte ich halt dann die ganze Zeit so Angst, dass jetzt Mart umgebracht wird und ihr am Ende irgendwie das Baby aus dem Bauch geschnitten wird oder so.
Okay, du hattest viel schlimmere Dinge im Kopf.
Ja,
okay,
ich habe zu viel Game of Thrones geguckt und deswegen war ich da ganz zufrieden, dass es sich dann quasi
Nur einer durch so einen Holzhexer gejagt wurde.
Ein Film, den wir bereits geguckt haben, zitiert hier Fargo, nämlich die Monster AG. Da wird im englischen Original der Antagonist von Steve Buscemi gesprochen und er droht irgendjemanden zwischendurch mal an, dass er, wenn er jetzt nicht aufhört zu reden, ihn in einen Holzschredder steckt.
Ach.
Steve Buscemi als er selbst tritt auch mal in den Simpsons auf und wird auch dann von Homer angesprochen, ob er nicht derjenige ist, der damals im Holzschredder klein gemacht wurde.
Es ist nicht auch schön, wie die Zeugen, wenn sie ihn beschreiben, ihn einfach nur als schräg bezeichnen?
Ja, genau.
Er sah irgendwie schräg aus. Können Sie das weiter spezifizieren? Nee, ich weiß nicht. Er war irgendwie schräg.
Ja, und das war's von mir. Also ich könnte jetzt noch ziemlich viele Zitate, aber ich denke.
Das kann man ja alles selber nachlesen. Gell?
Genau, spätestens in unserem Blog.
Ah, guckst du mal. Okay. Ja, dann kommen wir vielleicht noch zur Punkteverteilung.
Auf jeden Fall. auf unserer berühmt-berüchtigten Liste von 1 bis 100 Punkte, wobei 1 der schlechteste Film ist, den man sich nur denken kann, und 100 das Meisterwerk aller Psycho ist. Wie viele Punkte erhält dieser Film von dir, Paula?
90.
Das ist ja mordsmäßig viel.
Ja,
das möchtest du auch sagen, warum?
Ja, die Bilder sind gut, die Dialoge sind gut. Ich finde es unheimlich gut, dass die schwangere Frau der Held ist. Die muss ja nicht immer durch irgendwie, die muss ja noch nicht mal was irgendwie erleiden oder so, ne? Ja. Sondern die ist so eine einfache Frau, so eine einfache Dorfpolizistin. Schnappt am Ende den widerlichsten, brutalsten, monstermäßigsten Killer und redet sogar noch irgendwie mit ihm, ja?
Ja.
Die hat überhaupt keine Angst vor dem. Nix.
Oh.
Und ich habe ihn zum zweiten Mal angeschaut und würde ihn auch mindestens noch ein drittes Mal anschauen. Und das war's, glaube ich, ne? Ach so, der Film, ob der mir, ja gut, er regt nicht sehr zum Nachdenken an. Also, den kann man ganz gut beiseite legen, wenn man ihn angeschaut hat. Also
konsumieren einfach.
Bitte?
Einfach konsumieren quasi.
Ja, genau, deswegen kriegt er auch nicht die 100 Punkte, ne?
Oh. Okay. Ja, von mir kriegt er nicht ganz so viel, von mir kriegt er 83 Punkte.
Das ist ja auch schon eine hohe.
Ja, das ist
ein hohes Level.
Im höchsten Bereich, aber da geht noch was, nicht? Also, auch speziell jetzt die Coen Brothers, die haben auch Filme noch gemacht, die mich noch mehr geflasht haben als der, obwohl ich den auch sehr, sehr gut fand. Mm. Und, ja, der hat mir einfach Spaß gemacht, der Film.
Also, vor allem jetzt, wo wir da so drüber geredet haben, ja, bei der Analyse, da hat sich ja gezeigt, dass er doch irgendwie viel hergibt, deswegen.
Ja.
Genau.
Okay, in dem Sinne.
Sind wir gut durchgekommen.
Denke ich auch.
Ja,
schön. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, könnt ihr ja gerne einen
Kommentar?
Genau, das war das Wort, was mir mal wieder fehlte. Ein Kommentar in unserem schönen Blog auf www.spätfilm-mit-ae.de hinterlassen. Ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes oder einer der anderen vielen Podcast-Verzeichnisse bewerten oder kommentieren. Ihr könnt uns neuerdings auch auf YouTube finden mit einer allerersten Folge, wo ihr nochmal sehr schön sehen könnt, wie wir Psycho in 5 Sätzen zusammenfassen. Und weitere Filme werden
noch folgen. Das hast du sehr gut gemacht.
Ach, danke.
Du bist von mir schon geflattert für.
Ja. Ach, super. Du hast gar keinen Flatter-Account, sonst könnte ich dich auch endlich mal bei uns im Blog verlinken.
Ja, aber ich
ihr könnt uns natürlich auch flattern, wenn ihr wollt, damit wir uns weiter tolles Zeug,
Audio-Equipment
leisten können und unsere Qualität weiter erhöhen. Paula wünscht sich sehr eine wirklich anständig funktionierende Jingle-Machine, am besten Hardware. Also schön immer diesen grünen Knopf drücken, damit sie sich den leisten kann. Außerdem könnt ihr uns auch auf Soundcloud nachhören und bewerten und kommentieren. Und in den sozialen Netzwerken sind wir auch zu finden. Zum Beispiel bei Twitter @spätfilm. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, man hört sich.
Tschüss.
Yeah. baby, when I cry, give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. I'm wild about that thing. Come on and make me feel it. I'm wild about that thing. Wild about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got the flame. Come on.